Wie ich von der Verschiebung des Termins erfahren habe, war ich etwas in Zweifel, über was ich predigen soll. Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Die eine wäre die Jahreslosung. Ich verkneife mir zu fragen, wer kein weiß, wie es geht. Und außer dieser, du bist ruhig. Okay, gut, dann kommt es irgendwann nochmal dran. Und das zweite ist das Thema Zweifel. Und über das möchte ich heute ein bisschen Gedanken mit euch teilen. Zuerst möchte ich aber noch kurz beten. Wir wollen danken, Jesus Christus, dass wir hier in deiner Gegenwart uns um dein Wort schauen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dein Wort ist mächtig und es kommt nicht leer zurück nach deiner Verheißung. Wir danken dir, dass wir es hier in Ruhe und Offenheit tun dürfen und wollen dich, Heiliger Geist, bitten, dass du es in unseren Herzen groß machst und dass jeder von uns das mitnimmt, was er gerade heute braucht und dass wir nicht unverändert aus diesem Raum rausgehen. Ich danke dir, Herr, dass du es wirken kannst und leg dir die Zeit jetzt hin. Amen. Wir wollen das Johannesevangelium aufschlagen, wer eine Bibel hat, und ich denke, das haben die meisten. Und aus dem Johannesevangelium einen kurzen Abschnitt lesen. Was würde sich hier anbieten? Frage. Vom Thomas, ja, vom Thema her. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas war aber einer von den Zwölfen und wurde Zwilling genannt. Er war nicht dabei, als Jesus zu ihnen kam. Die anderen Jünger aber berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte: Wenn ich nicht die Male in seinen Händen sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand nicht in seine Seite, werde ich es nicht glauben. Nach 8 Tagen waren die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Jesus kam bei verschlossenen Türen herein und trat in ihre Mitte und sagte wieder zu ihnen: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Bleibe nicht ungläubig, sondern werde gläubig. Da erwiderte Thomas: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Wohl denen, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Zweifel. Was ist Zweifel? Könnten wir uns fragen. Was verstehen wir unter Zweifel? Ich habe da wieder einmal mein weißes Lexikon zur Hand genommen, habe reingeschaut, was da drin steht, darüber. Und ja, ich muss es ehrlich gestehen, es hat mich eigentlich in meinen Vorbereitungsarbeiten etwas bestätigt. Da stand drinnen: Ich stelle die Wahrheit in Frage, ich stelle auch ja, die Echtheit in Frage. Zweifeln hat seine Wurzeln, logischerweise. Und die Wurzeln können sein Unsicherheit. Es kann auch ein Ausdruck inneren Schwankens sein. Wähle ich die oder die Möglichkeit oder noch ein paar andere? Es kann auch aus mangelndem Glauben herkommen. Und jetzt meine ich nicht Glauben im religiösen Sinn. Jeder von uns hat sich, denke ich, schon mit Zweifeln abgeplagt. Und da ist die Palette ja ziemlich groß. Soll ich die oder diesen Mann heiraten oder umgekehrt? Wer würde am besten zu mir passen? Welche Schule soll ich besuchen? Soll ich studieren? Soll ich eine Lehre auch machen? Ich habe mal eine Statistik gelesen, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Aber der Mensch hat pro Tag einige hundert Fragen zu klären. Er steht vor der Entscheidung, soll ich das oder das machen? Wir haben heute in der Früh beim Frühstück schon gelacht drüber. Was denn nehmen wir als Brot? Nehmen wir das oder das? Das gehört dazu. Zweifel. Und dann kommen die üblichen Fragen, wenn wir mit Andersgläubigen oder Nichtgläubigen besser gesagt reden. Wie glaubhaft ist die Bibel? Einschub von mir jetzt. Ich habe so einen Stoß Fragen gesammelt von den Gesprächen, die hier in diese Richtung gelaufen sind. Das sind die tollsten Fragen manchmal und sind nicht blöd. Sondern das sind wirklich Fragen, die Menschen beschäftigen. Kann man wissen, dass es einen Gott gibt? Wie kann man das wissen? Kann man das beweisen? Beweisen kann man es nicht. Wie ist es mit der Jungfrauengeburt? Biologisch wird es abgelehnt, obwohl es es auch in der Theologie gibt. Wieso kann ich so sicher sein, dass ich in den Himmel komme? Das ist eine spezielle Frage, die immer bei Katholiken aufkommt. Wie kannst du so sicher sein, dass du im Himmel bist? Dann kann man glaubhaft versichern, dass die Bibel es sagt, wenn du den Herrn Jesus angenommen hast, dann kommst du in den Himmel. Aus. Wer den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Aus. So einfach ist das. Anführungszeichen. Einfach. Ja. Und zu dem Thema, wie kann ich ergründen, dass es Gott wirklich gibt, wenn ich ihn weder sehe, noch höre, noch spüre. Da gibt es eine Geschichte und die hat den Vorteil, dass sie wahr ist. Die Geschichte geht so: Ein Mann kommt eines Abends nach Hause. Machen wir es einmal ganz klar und deutlich, indem wir sagen, ein Mann. Und er geht ins Wohnzimmer, dreht sich seinen Fernseher auf, haut sich auf die Bettbank und schaut Fernsehen. Und er möchte so die Zeit überbrücken, bis seine Frau nach Hause kommt, weil die war zu Besuch bei einer Freundin. Und erfahrungsgemäß dauern solche Besuche, ich will jetzt nicht sagen, manchmal etwas länger. Gut. Die Zeit vergeht, er wird schon langsam unruhig. Die kommt nicht daher. Das gibt's doch nicht. Ist da was passiert? Und er fängt an, unruhig herumzugehen. Und geht auch wieder ins Vorzimmer. Und da fällt sein Blick auf sein kleines Tischchen. Auf diesem Tischchen liegt immer die Fernbedienung des Lichtes für Schlafzimmer. Und die Fernbedienung war nicht da. Jetzt geht er ins Schlafzimmer. Wenn er schon solche Gedanken bekommt, ist klar. Und wer liegt im heimatlichen Bett? Seine Frau. Und schläft. Ganz ruhig schläft, liegt sie da drin und schläft. Wie kann das? Wie er wieder ins Vorzimmer rausgeht, sieht ihre Schuhe auf dem Platz stehen. Ihr Mantel hängt am Haken. Alles völlig normal, so wie es gehört. Er hat die Zeichen übersehen, die Zeichen ihrer Anwesenheit. Die Schuhe standen am Platz, die Fernbedienung war eben nicht am Platz, der Mantel hing am Haken. Alle Zeichen dafür, dass sie eigentlich zu Hause sein sollte. Aber was ist passiert? Er hat diese Zeichen ganz einfach übersehen. Einfach übersehen. Könnte das nicht ein Bild dafür sein, dass es mit Gott ähnlich ist? Wir übersehen die Zeichen seiner Anwesenheit. Oder negieren sie oder blenden sie aus. Vieles ist unmöglich. Aber da gibt es ein, Christen sind da etwas sensibel. Da kommt plötzlich eine SMS vielleicht, die mich aufweckt. Es kommt ein Lied im Radio, vielleicht ein Bibelfernsehen, ich weiß, wir es haben. Es kommt ein Wort von Freunden, von Geschwistern, die gerade in diese Situation hineinpassen, in der ich mich befinde. Gibt es viele solche Zeichen, vielleicht auch ein Bibelvers am Morgen in der stillen Zeit, für die ich das wieder neu propagieren möchte. Stille Zeit ist ein wichtiger Punkt am Anfang des Tages. Ja, und wir dürfen, und wir auch, wir als Familie dürften solche Ereignisse immer wieder auch speziell, wie wir gebaut haben, machen. Ich glaube, ich habe es ja schon einmal erzählt. Mein Lieblingsbeispiel ist das mit unserer Wand aus Glasbausteinen. Wenn ich mich wiederhole, bitte schreit, dann rede ich jetzt nur weiter. Wir hatten, das war die Idee von der Theka, um unsere Eingangstüre wollten wir eine Glasbausteinwand machen. Mit glatten Bausteinen, mit gefärbten Bausteinen. Sie hat sich hingesetzt, hat einen 1:1-Plan, nicht 1:1, 1:10-Plan gezeichnet, wo die Bausteine alle drinnen waren, die Farben. So, und ich stand vor dem Problem, wie baue ich diese Wand? Weil die kann man nicht mehr so bauen wie eine normale Wand. Die Glasbausteine rutschen davon. Jetzt habe ich mir überlegt, wie wäre das, wenn man das so oder so macht? Und habe dann das dann mit Dolomit angefangen zu machen. Das war am Wochenende, am Samstag. Und habe dann eben ein paar Steine aufgesetzt und habe mir dann überlegt, wie hält denn das eigentlich? Weil die Tür habe ich rein provisorisch hingesetzt, weil im Nachhinein kannst du kaum eine Tür mehr reingeben. Dass die Zizarge, für, ich weiß nicht, kann man das übersetzen für unsere ungarischen Freunde?
Der Metalltür.
Der Türstock. Und Montag, und habe dann eigentlich, haben wir dann, jetzt lasse ich das einmal stehen und vielleicht kommen mir noch Ideen, wie das geht. Und ich habe dann schon angefangen, noch am Samstag, eine Hilfswand aufzustellen, damit die Steine nicht verrutschen können. Und am Montag hatte ich eine dienstliche Besprechung bei einer Firma. Kann ich heute noch genau sagen, wo und was es war. Und ich fahre dorthin und was war dort zu sehen? Genau so eine Wand war im Bau, wie wir sie zu Hause machen wollten. Ja. Nichts wie hin, schauen und fragen. Und sie da, meine Ideen, die ich gehabt habe, waren gar nicht so falsch. Die haben das genauso gemacht. Und am nächsten Wochenende, glaube ich, war das dann, habe ich die Wand aufgestellt. Genauso, wie ich das gesehen habe. Und es hat funktioniert. Innerlich habe ich gesagt, preis den Herrn, Gott sei Dank. In dem richtigen Moment, wo ich das gebraucht habe, hast du mich in diese Firma geführt und ich mir das anschauen dürfen. Und das war nur so ein Fall. Ich könnte euch jetzt die Predigt ausfüllt mit diesem Beispiel. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott weiß in den praktischen Sachen, was wir brauchen. Ich denke aber, dass wir diese Erfahrung selber auch schon oft gemacht haben. Gott weiß es. Und das sollte uns auch in unserem Glaubensleben immer wieder einen neuen Auftritt geben. Dass wir keinen Gott haben, der nicht redet. Gott redet. Man muss nur das richtige Ohr dafür haben. Und das sollte nur als Beispiel dafür jetzt dienen. Gehen wir zu unserem Text zurück. Wir kennen alle die Geschichte von Thomas. Thomas war einer der Zwölfe. Also die engsten Vertrauten von Jesus. Jesus hatte sie sich selbst ausgewählt. Gemeinsam sind sie durch Israel gezogen. Die Jünger hatten die unglaublichsten Dinge erlebt. Wunder, Krankenheilungen, Die ganze Palette, die wir in den Evangelien lesen dürfen. Erstaunliches, Unglaubliches. Böse Geister ausgetrieben. Dieses Volk ist von Jesus fasziniert gewesen. Die Führer hat auf die Palme gebracht. Aber das Volk war fasziniert von diesem Jesus. Und jetzt schaut es so aus, als hätte er den Kampf gegen die religiösen Führer des Volkes verloren. So schaut es aus. Und seine Jünger, ein Häufchen von Männern, die Angst gehabt haben. Ein kleines Häufchen desillusionisierter Handwerker und Fischer, die sich versteckt halten. Und alle Türen sind verbarrikadiert. Und was geschieht? Jesus ist plötzlich da. Er steht auf einmal in ihrer Mitte. Er ist lebendig. Der ans Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist, der ist lebendig. Und es ist das eingetroffen, von dem er immer gesprochen hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Er, der Sohn Gottes, würde sterben und nach 3 Tagen wieder lebendig sein. Und was war mit den Jüngern? Die waren außer sich vor Freude. Wir lesen es ja in unserem Wort. Alle Jünger? Nein, einer hat gefällt. Das war der Thomas. Der war nicht dabei. Die Bibel verrät uns nicht, was er Wichtiges zu tun gehabt hat. Ist auch nicht wesentlich. Er war nicht dabei. Und dadurch wird er verlustig der Gelegenheit, den Auferstandenen persönlich zu sehen. Und was tut er? Wie gehen seine Gedanken? Was lesen wir? Die Jünger sind ganz freudig. Wir haben den Herrn gesehen. Und was sagt Thomas? Wenn ich nicht meine Hände in seine Seite lege oder seine Nägel male, dann glaube ich das nicht. Ihr könnt sagen, was wollt, ich glaube es nicht. Andererseits, was hatten sie mit Jesus nicht schon alles erlebt? Die 3 Jahre, wo sie unterwegs waren. Aber trotzdem sagt Thomas, ich werde es niemals glauben. Wenn ich nicht einen Beweis habe. Und da bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis, jeder von uns, auch im Gespräch mit Nichtgläubigen, wenn wir Beweise suchen. Man kann Gott eben nicht beweisen. Man kann Gott, so wie ich es versucht habe, eingangs mit der kleinen Geschichte, erfahren. Man kann Zeichen sehen, aber man kann ihn nicht beweisen. Und die Worte des Thomas sind ja in die Ewigkeit der Worte eingegangen. Thomas, der Zweifler. Wenn man es genau nimmt, ist diese Sichtweise ja dem Thomas gegenüber etwas ungerecht. Weil auch die anderen Jünger waren keine Glaubenshelden. Beispiele genug. Da spare ich mir jetzt zum Aufzuzählen. Wo eben die Jünger effektiv gezweifelt haben, dass das, was Jesus sich gesagt hat, denkt man nur an Philippus und die Speisung der 5000, das ist unmöglich, das geht nicht. Wir haben weder so viel Geld noch so viel zum Essen. Wie willst du 5000 Leute satt machen? Also Thomas befand sich auch jetzt noch in einer Gesellschaft von Jesus-Nachfolgern, die er immer wieder ihren Verstand vor ihr Herz gesetzt haben. Verständlich? Wenn ich etwas verstandesmäßig artikulieren und beweisen möchte und nicht darauf vertraue, was mir mein Gefühl sagt. Heute sagen wir, machen wir Bauchgefühl dazu. Was mich daran fasziniert an dem Ganzen, ist ja das, dass Jesus das ja gewusst hat, wie er seine Jünger ausgewählt hat. Dass er sich 12 ganz normale Menschen ausgesucht hat. Menschen wie du und ich. Und mit diesen 12 Menschen hat dann Gott was gegründet? Die Christenheit, ich sage es mal vorsichtig, ich will nicht sagen die Kirche. Mit diesen 12 Menschen, die voll eben von Zweifel, Zweifel waren. Jetzt könnte man das theologisch ausarbeiten, warum das so gewesen ist, das will ich mir sparen. Das wäre eine nächste Sache, das war dann zu Pfingsten, warum das so gewesen ist. Aber in diesem Moment waren sie noch voll menschlich in diesem Sinn, auch in ihrem Denken. Und ich verweise es auch nur an die Emmaus-Jünger, die ja auch nachher noch immer gedacht und überlegt haben, wir haben uns gedacht, Menschen haben gedacht, er würde Israel erlösen. Das Problem war eben, dass Israel das Ganze politisch gesehen hat und nicht glaubensmäßig. Und Gott und Jesus musste ihnen das erst mühsam erklären. Und ich sage dann immer, ich wäre gern bei dieser Bibelstunde dabei gewesen, wo er den Emmaus-Jüngern das Evangelium erklärt hat. So war das. Thomas war in dieser Hinsicht, oder die anderen waren nicht besser als er. Und ich denke, dass das gute Nachrichten sind, jeden für jeden von uns. Gott möchte jeden von uns als einen Mitarbeiter in seinem Reich haben. Mit all unseren positiven, aber auch unseren negativen Anschauungen. Wir müssen nur das Vertrauen haben, dass Gott auch die negativen gerade richtet. Aber menschlich gesehen sind wir nicht besser als alle anderen. Schauen wir uns einmal an, wie der Thomas reagiert. Er hätte jetzt einmal zugeben können, etwas scheinheilig, naja, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich habe es ja schon immer gewusst. Mit Jesus kann man rechnen, das was es auch passiert. Hat er das getan? Nein, hat er nicht getan. Er war ehrlich zu sich selbst, zu seinen Freunden und zu Jesus. Und er hat sich auch getraut, und es fällt uns manchmal schwer, seine Zweifel offen auszusprechen. Das hat er sich getraut. Und das Fazit davon ist, Schauspielerei und Heuchelei bringen nichts. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und deswegen ist es eben ehrlich, unsere Zweifel auch anzusprechen. Das zweite habe ich Begegnen genannt. Der beste Ort, um seine Zweifel abzulegen, ist bei Gott. Und das hat Thomas scheinbar auch gewusst. Er wollte Jesus begegnen, er wollte mit ihm sprechen, auch wenn er vielleicht innerlich Angst gehabt hat, sich zu disqualifizieren, oder na, wie, was werden jetzt die anderen von mir denken? Nein. Wichtig ist, über seine Zweifel zu reden, und es geht jeden von uns an. Und wir haben auch in der Gemeinde immer wieder auch Menschen, mit denen wir reden können. Auch über solche Sachen. Er hat es sich getraut, seine Zweifel offen auszusprechen. Gott ist der Einzige, der wirklich helfen kann, der jeden von uns liebt, trotz unserer Zweifel, die wir manchmal haben. Und wir dürfen auch gespannt sein auf Gottes Reaktion in solchen Situationen. Wie war denn die Reaktion von Jesus? Weil wir haben da ja oft auch in den Evangelien Berichte, was heißt, rühre mich nicht an. Und das ist das Dritte, das ich anfassen genannt habe. Für Thomas war es wichtig, für seinen Glauben war es wichtig, dass er Jesus berühren konnte. Wenn ich das nicht selbst spüre, glaube ich es nicht. Ich muss ihn sehen, ich muss merken, dass er wirklich vor mir steht. Und dieses Vergegenwärtigen war für Thomas wichtig. Und das müssen wir auch immer vor Augen haben, wenn uns Zweifel überkommen. Dass wir unsere Finger an diese Stellen legen, die relevant sind. Und nicht ganz einfach drüber gehen. Und da gibt es auch einige Möglichkeiten. Vielleicht sogar Bibel lesen. Wäre Möglichkeit. Oder eben sprechen mit Geschwistern, mit Freunden, ein Buch zu lesen oder mit einem Seelsorger zu sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ja, Gott ist nah und er lässt sich berühren. In diesem Sinn. Und so reagiert ja auch Jesus. Er erlaubt Thomas, ihn zu berühren. Und selbst zu spüren, er ist Realität. Wir haben ja dieses Thema ja oft auch im Abendmahl. Dass wir überzeugt sind, dass im Abendmahl Jesus uns selbst begegnen möchte. Und obwohl er versprochen hat, wo zwei oder drei sich in meinem Namen treffen, ist er was? Ist er mitten unter ihnen? Also in diesem Sinn ist das Abendmahl keine Ausnahme. Jesus macht aber noch etwas klar, dass seine Jünger an ihn glauben sollen. Und zwar glauben sollen auch ohne Beweise. Was lesen wir denn im 29. Vers? Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Wohl denen, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Und in dieser Situation stehen ja wir alle. Wir werden kaum die Möglichkeit bekommen, Jesus persönlich zu sehen und unsere Hände in seine Wunden zu legen. Aber wir haben dauernd die Möglichkeit, auch mit Hilfe des Heiligen Geistes, ihn geistlich vor Augen zu haben. Zu sehen die Auswirkungen. Und das können auch ganz triviale Sachen sein, wenn wir ein offenes Ohr und sensibel genug dafür sind, das zu verstehen. Gott lässt sich spüren. Genauso wie in der Geschichte von vorher. Und das ist eine felsenfeste Zusage. Vermutlich werden wir nie alle Zweifel ausräumen können, die uns manchmal befangen machen. Und wahrscheinlich werden mit jeder Antwort 10 neue Fragen auftauchen. Aber die Antwort auf Zweifel ist nicht die Sicherheit, sondern die Treue. Treue über Dinge, die wir vielleicht nicht verstanden haben, vielleicht verstanden haben. Mark Twain sagte ja einmal, dass ihm die Sachen, die er versteht, die meisten Probleme machen. Keine Probleme machen die Sachen, die er nicht versteht. Und ich denke, das ist ein guter Vorsatz. Dass man sich nicht unnötige Gedanken macht über Sachen, die vielleicht über momentan über unser geistliches Verstehen hinausgehen. Und die uns dann nur belasten. Wir sollten uns viel mehr Gedanken darüber machen, über das, was wir glauben zu verstehen. Und ich glaube, ich habe es ja schon einmal gesagt, Wilhelm Busch ist ja bekannt, nicht der Zeichner, sondern der Evangelist, der einmal gesagt hat, dass jeder Christ einen Tick haben muss. Tick, aber nicht geschrieben, wie wir es gewöhnt sind, sondern T-I-K. Heißt Treue im Kleinen. Und das sollte jeder Christ haben. Einen Tick. Das geht auch ganz quer auch durch unser Gemeindeleben. Dass die Sachen, die zu tun sind, dass wir die treu ausführen. Vielleicht zu denen, die wir uns gemeldet haben. Und nach 2 Wochen verfällt unsere Lust dazu. Alles möglich. Habe alles schon erlebt. Aber einen Tick sollten wir haben. Die Treue im Kleinen. Verlass dich darauf, was du mit Kopf und Herz verstanden hast und gib den Rest an Gott ab. Und er wird durch seinen Heiligen Geist uns es vielleicht zeigen, vielleicht aber auch nicht. Wir haben da keinen Anspruch drauf. Wenn wir denken, dass wir den Glauben rational erfassen können, dann sind wir schiefgewickelt und erleiden Schiefbruch. Ich hatte einen lieben Bruder, den ich versucht habe, es zu erklären. Der auch versucht hat, den Glauben rational zu erfassen. Und es ist eines der Dinge, die mich belasten. Ich weiß nicht, er ist inzwischen tot. Wie weit er das seinem Gott und Heiland vorgebracht hat. Und ob ich ihn einmal in der Ewigkeit wiedersehen werde. Das sind Sachen, die wir dann als Menschen auch teilweise nicht verstehen können, aber sagen können, Gott, du weißt es. Du hast auch ihn mit all seinen Problemen ans Kreuz mitgenommen. Oder wir kennen sicher alle die Geschichte von Hiob. Ich erspare mir zu fragen, wer kennt sie nicht. Was passiert mit dem Menschen? Er verliert alles. Er verliert Besitz, er verliert Reichtum, Macht, seine Kinder, wird selbst todkrank, verfällt in tiefe Depressionen und verzweifelt beinahe an Gott. Dabei wissen wir aus dem Wort, er selbst hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und nach der Bibel, nach den Aussagen der Bibel, ist er eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt, ein Spielball zwischen Gott und dem Teufel. Jetzt könnte man fragen, mit was hat er das verdient? Jesus selbst antwortet einmal auf seine Frage, die ihm gestellt worden ist, wieso hat der Mensch diese Krankheiten? Was hat er denn gesündigt?